Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Drogen und die Popmusik, das ist eine sehr lange Geschichte, die gerade auch historisch mal so ein bisschen aufgearbeitet wird. Wie das geht, das hören wir gleich, aber tauchen wir doch erst einmal ein in die popmusikalische Welt von Rausch und Ekstase. Eine Reise durch die Zeit von Primal Scream über die Pixies, Velvet Underground, Sixten und bis hin zu The Weeknd.
We want to get loaded and we want to have a good time. And that's what we're gonna do.
Well, wait, baby, let's go.
We're gonna have a good time. We're gonna have a party.
Was ich grad mach, ich chill im Bonzimmer. Und warst du einmal da, gibt's kein Zurück. Hier kommst du wieder klar und findest Glück.
I can feel my face when I'm with you. But I love it, but I love it.
Das sind ein paar Songs, wo Drogenerfahrungen, wo der Rausch eine große Rolle spielt. Tanzen bis zum Umfallen, die Musik als Trip in eine andere Welt, Klänge, aber auch Substanzen als Sinneserweiterung oder zumindest Sinnesveränderung. All das sind ja Versprechen der Popkultur. Und eigentlich, so würde man vermuten, muss man eben in den Club, um das selbst zu erleben oder zumindest zu sehen. Aber an der Universität von Kopenhagen, da tagen gerade Historikerinnen und Historiker, beschäftigen sich mit der Geschichte von Rausch und Ekstase im Pop. Der Berliner Historiker Bodo Mrozek ist vor Ort und erzählt uns, worum es geht. Hallo, guten Tag.
Guten Tag.
Drogen, Rausch, Ekstase, wieso interessieren sich denn Historiker für so ein handfestes Thema, könnte man ja sagen. Man könnte auch sagen, ein unseriöses Thema.
Ja, genau, könnte man sagen. Es ist ja auch ein gegenwärtiges Thema, aber die Geschichte ist eben schon sehr lang und hier wird auch weit zurückgegriffen, sogar bis in die 1920er Jahre zu den sogenannten Kokainmädchen in Berlin oder, das hat der Historiker Bob Beach aus New York hier vorgestellt, zu den Teapads der Jazz-Ära. Und das waren clandestine Bars, in denen man Marihuana rauchte und dazu Jazzplatten vom Grammophon gehört hat. Und auch schon viele Songs von Louis Armstrong oder Cab Calloway erwähnen auch schon mehr oder weniger deutlich den Drogengebrauch. Etwa der Song Man from Harlem, der allen ein Lächeln auf die Lippen zaubert und den Eingeweihte eben klar als Dealer erkennen. Aber es geht hier eben auch um die jüngere Kultur und Zeitgeschichte, die Praktiken von Hippies, Ravern oder sogar Fußball-Hooligans und Pogo-Tänzern.
Wenn wir mal noch ein bisschen konkreter, um welche Art von Rausch geht es dann? Es gibt ja ganz unterschiedliche Rauscherfahrungen, einerseits natürlich durch Drogen und jede Musikszene hat ja dann auch, oder jede Szene hat ja dann auch ihre Lieblingsdroge. Andererseits kann ja auch Musik selbst Rausch bedeuten. Jedenfalls scheint der Rausch zur Musik dazuzugehören. Aber warum? Was sagen die Historiker? Was ist das Ziel? Warum man sich im Pop berauscht?
Ja, das ist eine der großen Fragen hier. Das können in der Tat eben substanzinduzierte Zustände sein, aber eben auch Körperpraktiken, etwa einfach nur exzessives Tanzen oder Headbanging zum Beispiel, wo der Körper durch Vibrationen in einen bestimmten rauschhaften Zustand versetzt wird. Und das scheint dann schon auch ein neueres Phänomen zu sein, was man zumindest in der westlichen Geschichte eigentlich eher aus der Religion her kennt. Da gibt es solche Praktiken und da wird ja zumindest sowas wie Weihrauch oder ja auch Wein schon eingesetzt. Und es gibt aber eben dieses Versprechen der Popkultur, dass man ja eventuell auch an sogenannten authentischen, nicht westlichen Erfahrungen teilhaben kann durch Praktiken der Meditation, aber eben auch durch Musikstücke, die immer weiter ausufern in meditationsähnliche Zustände, aber eben also auch im Sport, in der Populärkultur etwa bis hin vom Pogo oder im Moshpit, wo also so ein rempelhafter Tanz gepflegt wird, der auch Intimität herstellt, aber Entgrenzung erreichen möchte und sogar bis hin ein Vortrag hier von André Daniel beschäftigt sich dann mit Hooligans und deren Massenschlägereien, wo es ja sozusagen um so eine Art Blutrausch gehen kann.
Ich finde das sehr interessant, dass sich HistorikerInnen damit beschäftigen, sonst so mein Vorurteil, scheinen sie ja eher an Politik und an gesellschaftlichen Veränderungen interessiert. Aber wie politisch sind denn vielleicht solche Praktiken des Rückzugs in das eigene Selbst, die nicht auf Veränderungen abzielen?
Ja, das ist natürlich in den entsprechenden Szenen schon umstritten. Etwa in politischen Szenen wird den Leuten, die dann da eher sich auf Drogen kaprizieren, ja auch vorgeworfen, sie würden sozusagen nach innen gehen. Gleichzeitig haben aber auch Drogen ganz konkrete Politiken hervorgebracht, die das Kerngebiet von HistorikerInnen sind. Etwa die polizeiliche Regulierung von Dancefloors oder eben Verbot von Rauschmitteln durch neue Gesetze. Das hat der Potsdamer Zeithistoriker Nikolai Okunjew hier anhand von Stasi-Akten über Heavy-Metal-Fans aufgezeigt. Dem folgen dann aber natürlich auch immer wieder breite gesellschaftliche Liberalisierungs- und Legalisierungsdebatten bis heute. Das ist also das Kerngeschäft der HistorikerInnen. Es geht hier aber auch um Body-Politics, also eigentlich eine Art und Weise, wie der Körper verändert wird auf politische Weise. Das hat Christoph Kerl hier in seiner Einleitung deutlich gemacht. Und da sind eben Praktiken dann auch einerseits gegendert, also wer darf überhaupt einen Rausch erleben, können Frauen das so gefahrlos tun, für die ist es oftmals sehr viel gefährlicher, sich einem Rausch hinzugeben in der Öffentlichkeit oder auch im Club, und da entstehen dann auch neue Politiken wie Safe Space Regeln in den Clubs von Manchester der 90er Jahre oder die Bands der Riot Girl Bewegung, am bekanntesten wahrscheinlich Bikini Kill, die haben dann die weiblichen Fans vor die Bühne gerufen, wo sonst die Männer sich aggressiv herumgeschubst haben und die Männer hinten auf die Plätze verwiesen, um die Machtverhältnisse im Konzertraum umzudrehen. Und das sind sozusagen so Mikropolitiken des Rauschs.
Das sind ja vor allem Erfahrungen westlicher Industriegesellschaften. Wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, auch der außerwestliche Raum steht ein bisschen im Blick. Wie denn genau?
Ja, zum einen sind hier die Beats der 50er Jahre aus Amerika oder die Hippies dann der 60er und 70er Jahre eigentlich Avantgarden innerhalb der weißen Mittelschicht, die versuchen, außerwestliche Erfahrungen zu machen, indem sie ursprünglich religiöse Praktiken von Native Americans adaptieren oder aus Indien, jetzt aber eben dieses religiösen Kontextes beraubt und eigentlich als säkularisierte Freizeitvergnügung. Und da ist hier eben auch die Frage etwas umstritten, ist das eigentlich eine Avantgarde der Globalisierung und ja auch des Massentourismus oder des Austausches zwischen Gesellschaften oder sind das unangemessene kulturelle Aneignungen, dass man sozusagen authentische indische Erfahrung durch bestimmte Substanzen oder Körperpraktiken meint, irgendwie nachholen zu können. Und dann waren auch viele Vorstellungen von Rausch rassifiziert. Also Joshua Hill hat hier etwa aufgezeigt, wie im faschistischen Franco-Spanien westliche Marihuana-Raucher am Anfang unbehelligt blieben, Marokkaner aber schnell im Gefängnis landeten. Und sowas zieht sich ja auch in die Gegenwart, etwa im Racial Profiling der Polizei in den USA. Und in Deutschland wird das ja auch diskutiert. Und der Blick geht hier aber auch immer wieder in nicht-westliche Räume, etwa in die nigerianische Popmusik. Und die Potsdamer Historikerin Juliane Fürst hat hier auch Hippies in der Sowjetunion untersucht, die sich ihre Drogen selber herstellen mussten, dabei aber gar nicht nur in Opposition waren, sondern mit der Sowjetideologie auch Ideen zum Beispiel vom Weltfrieden geteilt haben.
Pop und Rausch beschäftigt die Wissenschaft gerade in Kopenhagen. Danke, Bodo Mrozek.
Bitteschön.